who will reopen it, put it as his loom, and weave it.
You will reopen this?
Yes, reopen this. So when he has to reopen this, he'll just do this, unwind it, and there is a knot tied over here. And then he'll put it on the loom. So this is how everyone was weaving in their house and making these.
This is how we made really strong rope.
Yes, this is how rope is also made.
We had like
yes.
Nylon wires around
yeah.
the hay
yeah,
and
yeah,
the
yeah.
bales.
Yeah, 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 yeah.
And you could reuse them as really strong ropes. If
strong
you put them
ropes.
Together.
Yeah, 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 yeah.
By twisting.
Yeah, yeah, twisting. So the act of really twisting. So the act of twisting is very.
Come on, let's twist again.
Perfect. So if you want to try again, I can set this, but I would prefer the spindle is a nice point where you can start spinning. Once you know where the spindle, then, or maybe first really use your hands.
Yeah.
If you get to know the act, the small act that we are doing, you know, so slowly you can use anything to spin like that.
From the very beginning.
From the hands, you know, how do you engage your hands in the making process?
Nou, wordt hier magie bedreven met een weef, met een, ja, een houten koffertje, wat in, vanuit de gevangenis ontworpen is door een
activist
slash, ja, dat weet ik niet precies.
With your head, what happens towards the end? First the hands. So what we did in this process was first really using the hands in the making, you know, how we started. Like again, you know, maybe if people have so you just, you know, use your hands first, then the hand is there in the process of making, then comes the heart in the process. We are connected in a way where heart is aligned, that's why we are able to make this yarn. So then comes the heart in the process. And once we are done making this, then comes the head in the process. What did we do together? And that's also a methodology of working. And that also comes from the idea of non-violence. Yeah. Yeah. It's good. And the best thing about this cotton is that once you've used, you can just do this and reuse the cotton. So the material, and what's happening today in fast fashion. So I also connected to the discourse on how we have started using these materials today. So we all want jeans, you know, the jeans is made out of cotton. But the problem with the jeans, if we want the stretchable jeans, is that there is an elastic spun together with the cotton. And you cannot separate the elastic and the cotton. So the whole material cannot be recycled. We all want, you know, so it's also the contrast between what kind of materials we develop today. How we mix this man-made and natural material today. Any other questions?
Deze man deelt in grote hoeveelheden eye-openers.
So yeah, you can just do and it becomes again. It will again, you can reuse this. So that's also the circularity of this material. How circular is the process? That's also Gandhi wanted to talk about. How circular is this making process? Yeah?
Okay.
Any questions?
Do you also make your clothes?
Yeah, I don't make the whole cloth, but I've started making scarves. All the scarves I make are my own hand spun. Here I've started collecting. I live in Den Haag, where I go to because every city has these farmhouses. I collect the sheep wool from there. Because that's also how do you look at local resources.
Well, I think most wool of the sheep in the Netherlands.
Yeah.
It's not used.
It's not used.
It's too expensive to.
Yeah, yeah, yeah.
So all the wool that we use here comes from I don't know, New Zealand or something.
Yeah, 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 yeah.
Which is literally the other side of the world.
Yeah, 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 yeah. That's why when I do these workshops in Netherlands, I really use local material like wool. You know, I don't want to focus a lot on cotton because it's also, the cotton is not indigenous to this land. But the idea is more important, so that I start with cotton and then we move to wool. Because wool is something that's very local to this landscape. And how do you use local materials in a landscape? But there are also other crafts that you is the idea of working with hands. There's block printing, so that also I do. So there are multiple things that I combine with this ideology of working with crafts. And craft, not as a product, but a way of thinking. A way of connecting people together.
When you said that, I saw them like with a real long wire together.
Yes. Okay.
How do you do this card from this piece?
This piece?
No, like, you have this.
Yeah.
And how do you do this card?
So you have to reopen this.
So yes.
Put it on loom.
The loom is the...
Yeah, the weaving loom.
Okay.
Yeah, you have to make the warp first.
Okay.
And then you have to put it on a loom and then you start weaving it.
Okay. Yeah. Makes sense. Thank you.
Yeah, but if you are doing wool, wool is very easy to knit. So you don't have to weave, you can start knitting.
That's the difference between wool and cotton.
Yes, because cotton is very fine. And when you'll also have to understand that cotton won't take that much tension. But wool is a protein fiber, it takes more tension. It's like our hair. You know, the way we are spinning the hair, you know, it's the same thing.
Yeah.
You know? Yeah.
So we can do natural hair extensions with this.
Yes, wool.
I could use some.
Yeah.
You should try it.
Yeah, I want to be a rasta.
Yeah.
Make some dreads.
Oh my god, yeah.
Where is in India the majority of cotton is productive right now? In the south?
Yeah, a lot in the south. A lot in the south. Yeah. But also in Gujarat.
Okay.
Gujarat is the place where it's being produced a lot. Any other questions or anything?
What do you remember what year it was like discovered?
You want me to read this?
Yeah.
Do you know how many of these were like made?
Just for them.
Huh?
Do you have an idea of how many?
Oh, no. I don't think there is a count of how many.
There is like in the millions.
Yeah, you saw the video, no? There are so many people spinning this, using this.
Why were they all saying together, like, you know,
That was a protest. It's a way of protesting. In Amsterdam, you got your cycle and you sat, you know, that was a way of method.
Yeah.
Protesting about the rights of cycling. You see that very influencing picture where everyone is sitting with their cycle in the museum plan or something, near the museum? Yeah, it's somewhere near Rijks Museum in front of that.
I think it was during the time when they were reconstructing
the city.
And they wanted to close the bicycle gates.
Bicycle gates. So they all sat and with their bicycles.
It's an insane idea to close this down because
a historic corridor. But that has also happened through this. Because there was so much foreign goods coming in, so they all started protesting.
Yeah.
I'm spinning. Why do you want to remove me? It's my tool, and they all started spinning collectively.
Really?
Sitting. Yeah. There was a whole...
With these boxes?
Yeah, I showed a video.
Wow.
I just put it again. It was a whole collective movement of spinning. Yeah. The Prime Minister, see, there's so many people spinning over there. Look at this. everyone sitting using this box charkha and spinning. Imagine how many kilometers of yarn we could produce with that. Flawlessly she's doing.
Yeah, but of course, if you learn this at the same age as you learn to
Yeah. And when Europe saw this material for the first time, they thought it grows on plants. And they started drawing plants with a sheep.
Ah, wow.
A plant with a sheep. This is how, you know, you gaze this worldview.
Yeah.
A plant that grows sheep.
This is what they started representing
cotton as, this material. So funny when you look at how it was perceived.
Good one to compare the resources needed for a piece of wire.
Yeah, you can see multiple machines, the method, how they're separating the seed first. So the seed is also separated. Okay, I didn't show you that.
Seed.
Where did the cotton go? Yeah, there it is. So this is a cotton. I need to pluck one of these, you know. Once I pluck one of these, in the center is the seed. So this mechanism of this cotton is designed, so this seed is dispersed by wind. So it was designed to disperse.
Designed to fly.
Designed to fly around, you know, to disperse its seed. And under this, in the center, you will find the seed of the cotton. So this is the seed of the cotton. And this is what the cotton is. This is the outer part of the seed. There is another seed over here. And this is what they were separating, you know, we just saw a little bit.
Would it be possible to grow cotton here?
No, only in greenhouses. Not outside. See, you the seed, how it's being separated? You know, it's like simple rolling, like pasta making technique. Yeah, so after that, this is also to fluff.
Separate the cotton fiber. On which hangs the livelihood of more than a million of our craftsmen.
Yeah, see, this is how the weaver is taking the yarn that was spun. And that goes into the loom.
But this goes really well with the machine.
Yeah.
Because it's all like the blacksmith cycling.
Yeah, this is the box charkha. See how it's very similar. Nothing has changed in that. You know, exact same, because it's only produced at one place. And yeah, this is what the weaving happens, you were asking about. And these are dyers who dye the fabric, if you want to color it. And this is block printing, you print the charkha.
The making of these homespun fabric is an ancient craft, now happily revived. Once again giving full scope the creative talents of our craftsmen.
We use the seed printing technique even nowadays. I saw
it
in Jaipur.
Yeah.
And today, to make these beautiful fabrics better known, 1 rupee's worth of khadi is sold for only 13 annas. And who gets the 13 annas?
See, this is how the economy was distributed to the farmer, to the spinner, to the ginner who is actually removing the seeds, and then the spinner and then the weaver. There is no one coming in the middle. Not these big companies who are selling seeds, not these big companies who are manufacturing, or like H&M today. Everything was going to the people who are actually producing.
And to them alone. The 3 annas in every rupee, which a person doesn't pay, are the overhead expenses.
This talks more about the khadi, how the cloth is produced.
And these 3 annas in every rupee are met by government subsidy. In 1954, the subsidy amounted to well over 5 million rupees. It's a part of our country's policy to put individual or cooperative crops, fabric,
yeah,
to 100 million saved from utter poverty.
Yeah. Do I have more of these? Yeah, that's it. Any other questions? Or if you want to spin more, you can spin more. If you want to take some cotton, you can take some cotton or wool.
I was interested in this, maybe a few seeds.
Few?
Seeds.
Yeah, you can take
maybe
seeds, yeah.
Just a few.
But these are seeds that are not potent.
Oh.
These are genetically modified seeds.
Oh,
you
yeah,
have to buy it from Monsanto. They have the patent.
No, but is it possible to get proper cotton seeds?
Yeah. I grow it in my farmhouse in India.
You do?
Yeah. I grow
you
indigo.
Harvest.
Yeah, I harvest, yeah.
Thank you very much.
Clapping.
Thank you a lot.
Yeah.
It was lovely to spend with all of you. And really interesting, like, about everything.
Thank you.
I need a wind shield for my microphone. Het was een razend interessante workshop van een meneer die met een koffertje aankomt waar een compleet spininstallatie in zit. Die is ontworpen vanuit de gevangenis. En hij heeft daar een verhaal bij waar je stel van achterover staat, vol met eye-openers over hoe je produceert en hoe je... Ja.
Yes, I'm happy. Thank you.
Can I ask you, because I found your the philosophical part of your exposé very fascinating.
Yeah. What do you want to ask?
I don't know. I'm a bit overwhelmed by the.
Okay. Yeah, it's the idea.
Because it's a beautiful concept that you describe.
Yeah.
About how. How the value is divided in a just way from the production. Yeah, I still want to read it. I didn't get to it, but maybe you need to clean up a bit, and I will read this, and then we'll talk a bit.
Ja, het moet even een beetje afkoelen nog. Kijk, het briefje wat bij het koffertje zat toen hij dat kreeg, dat is geschreven op een papiertje waarop gedrukt staat Amnesty International bestrijdt vervolging en beschermt vrijheid van meningsuiting. En op het briefje staat met de hand geschreven alternatief hulpstuk voor het ophaspelen. De dikke bamboe past op de nop van het kleine wiel van de spinkoffer. En de haspel past op de dunne bamboe. U kunt naar wens nog niet nog wat inkorten en met een cocktailprikker of een plukkatoen de zaak klem zetten. Dan werkt het prima. Dus dat is essentieel onderdeel van deze instructie is. U kunt naar wens nog wat inkorten en met een cocktailprikker of een plukkatoen de zaak klem zetten. U kunt naar wens met een cocktailprikker of een plukkatoen de zaak klem zetten. Dan werkt het prima. Oh ja, dat is sabotage heet dat dan. U kunt naar wens met een cocktailprikker of een pluk katoen de zaak klem zetten. Dan werkt het prima.
Are you giving the workshop in the afternoon then? Blockprinting? There was also printing something.
No, I'm not giving a blockprinting.
Nou, dat is een prachtige handleiding bij de koffer. Die koffer die wordt... ken jij Kitty?
I don't know.
Sorry?
Maybe
maybe I joined the seed. There's something related to seed.
En het koffertje is werkelijk prachtig, ingenieus. Ik wil een bouwtekening. Oh, English?
Yes, please.
I want a building map. So we can cut it from a piece of wood.
Yeah.
So we can spin.
Yeah.
So,
yeah.
What? Is there a way to obtain instructions to build this?
No, I don't know. Yeah, you can build.
Is there
this.
A map or a drawing?
No, nothing like that. No, really? No, it's not there.
Because when I look at this, this is like we can make it.
Yeah.
We can make it.
Yeah.
Together.
Yeah.
And if we don't watch out, there's going to be some asshole 3D printing it from plastic.
Yeah, that's already being done. There are a lot of there are a lot of YouTube videos that you can find, and people have 3D printed this whole tool.
Really?
Yeah.
Ah, and so what's the name we should be looking for them to find this one?
You have to buy it from the Gandhi Ashram.
From?
From the Gandhi Ashram.
Ah, they are being produced by local people
Living by this. Yes.
Ah, okay.
They're actual people who spin yarn over there.
Okay.
Yeah.
And so we can get them here.
Yeah, you can get them over here.
Okay. How do we do that? Is it the internet page?
Yeah, internet page. Yeah, the Gandhi Ashram. Gandhi Ashram. Or if you want, I can also get it from India whenever I'm there. Can also contact me. Yeah.
I know a person who is spinning wool.
Yeah.
With a spinning wheel.
Yeah, with a spinning wheel.
Yeah. But I would love to give her this so whenever she goes traveling. She can
take it anywhere,
yeah.
She cannot take the spinning wheel,
but she can take
this.
Yeah.
That's the whole idea.
Beautiful.
Modular, you know, how do you mobilize people together?
And also, how you told about the effect of the working together, because there's all these things that you cannot do alone.
Yes.
And I did see a connection between the spinning and the weaving and the music.
Huh?
Well, spinning and the weaving and the structure of Indian music.
Yeah.
It's very much, there's a basic recipe for a thing that you are doing, but most of it is your intention.
Yeah, most of it is my intention.
And
I really like
a fine feeling in your fingers.
Fine feeling in the fingers? It's about the tacit knowledge. It's the knowledge that we learn from our body.
Tacit knowledge. Yeah.
The knowledge is that you learn from the body and you can only explicate it through the body.
Yeah.
So those kind of knowledge.
You can only learn by experiencing.
Yes, experiencing those.
Yeah.
Okay,
wow.
I need to leave now.
I was very overwhelmed by your presentation.
Thank you.
Beautiful. What is your name? Can I find
Akash.
You?
Akash. Yeah.
Can I find you somewhere?
Yeah, I can give you my card if I have it over here.
Yeah, I don't have any cards anymore.
No, it's okay. You can just send me email. Yeah.
You can find the radio here.
Yeah.
We transmit live. Okay,
yes.
So yeah, I will find you.
Yeah. Thank you.
Where are you based?
Den Haag.
Den Haag. Okay.
Yeah.
Ah, that's not so far. Thank you very much.
Thank you.
It was beautiful. Ja, dat was nog eens een interessant gebeuren per ongeluk zo. Maar ondertussen is mijn trui nog steeds, er zit een enorm gat in. Ik dacht, die kan ik wel even naaien vandaag.
Apropos de Minos. Apropos de Minos. Une émission où tout le monde peut venir faire du son. Ben non, c'est bon là, c'est bon.
Zum Nachhören.
Ulrich Noethen liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die 35. von 81 Folgen. Die ungekürzte Lesung entstand im Februar 2013 bei NDR Kultur in Hannover und ist auf 30 CDs beim DAV Berlin erschienen. Bekannt wurde Tolstoi durch seine realistischen Beschreibungen des Krimkrieges, die er 1855 als Sewastopoler Erzählungen veröffentlichte und die auch in seinen großen Roman Krieg und Frieden eingeflossen sind. In Anna Karenina sind es die realistischen inneren Monologe, die von den Kritikern gelobt wurden. Tolstoi benutzt dabei erstmals auch die Technik des Stream of Consciousness, also des frei fließenden Gedankens, eine Technik, die später von James Joyce und Virginia Woolf übernommen wurde. Zudem greift er viele politische und ökonomische Diskussionen auf, die zur Zeit der Veröffentlichung in Russland geführt wurden, unter anderem die Reform der Landwirtschaft und die Umwandlung von Landgütern in Genossenschaften. Auch Konstantin Lewin hat sich dazu entschlossen, eine Genossenschaft zu gründen. Seine Haushälterin, Agafja Michailowna, will dagegen eine andere Veränderung. Sie drängt Lewin dazu, endlich zu heiraten. Hören Sie nun wieder Ulrich Noethen.
»Ich sag nur eins«, gab Agafja Michailowna zurück
offenbar nicht zufällig, sondern infolge eines streng logischen Gedankengangs, ihr solltet heiraten, das ist es. Dass Agafja Michailowna erwähnte, woran er gerade erst gedacht hatte, verstimmte und verletzte ihn. Levin runzelte die Stirn. Und ohne ihr zu antworten, setzte er sich wieder an seine Arbeit, hielt sich zuerst aber noch einmal alles vor Augen, was er über deren Bedeutung dachte. Nur hier und da lauschte er in der Stille auf Agafja Michailownas Nadelgeklapper. Und wenn ihm wieder einfiel, woran er nicht denken mochte, runzelte er erneut die Stirn. Um 9 Uhr war ein Glöckchen zu hören und das dumpfe Gerüttel eines Kutschkastens durch den Morast. »Ah, da kommt Besuch. Aus ist's mit Trübsalblasen«, sagte Agafja Michailowna, stand auf und begab sich zur Tür. Aber Levin überholte sie. Die Arbeit ging ihm jetzt nicht von der Hand und er war froh über jeden Gast, wer es auch sein mochte. 31. Als Levin die Treppe halb hinabgelaufen war, hörte er aus der Diele ein vertrautes Gehüstel. Aber wegen des Geräuschs seiner eigenen Schritte hörte er es undeutlich und hoffte, dass er sich irrte. Dann erblickte er die ganze lange, knochige, vertraute Gestalt. Nun konnte er sich eigentlich nicht mehr täuschen, trotzdem hoffte er noch, dass er sich irrte, und dieser lange Mensch, der den Pelz abnahm und sich frei hustete, sei nicht Bruder Nikolai. Levin liebte seinen Bruder, aber mit ihm zusammen zu sein war stets eine Qual. Nun, da Levin unterm Einfluss des Gedankens, der ihm gerade gekommen war, und Agafja Michailownas Mahnung sich in einem unklaren, verworrenen Gemütszustand befand, kam ihm das bevorstehende Wiedersehen mit dem Bruder besonders belastend vor. Statt eines vergnügten, gesunden, fremden Gastes, der, so hatte er gehofft, ihn ablenken würde von seiner inneren Wirrnis, musste er seinen Bruder empfangen, der ihn kannte durch und durch, der seine intimsten Gedanken hervorlocken und ihn veranlassen würde, alles auszusprechen. Und das wollte er nicht. Verärgert über sich selbst wegen dieses hässlichen Gefühls, lief Levin in die Diele. Sobald er den Bruder aus der Nähe sah, war seine persönliche Enttäuschung schon verflogen. An ihre Stelle trat Mitgefühl. Auch früher schon hatte Bruder Nikolai aufgrund seiner Hagerkeit und Kränklichkeit grauenhaft ausgesehen. Nun aber war er noch hagerer, noch entkräfteter. Ein Skelett, bedeckt mit Haut. Er stand in der Diele, ruckte den langen, hageren Hals und riss den Schal herunter. Dabei lächelte er seltsam kläglich. Als Levin dieses Lächeln erblickte, ein demütiges, unterwürfiges Lächeln, fühlte er, wie ihm etwas krampfhaft die Kehle zuschnürte. »Da komme ich dich also besuchen«, sagte Nikolai mit dumpfer Stimme, ohne einen Moment die Augen vom Gesicht des Bruders zu wenden. »Ich wollte es ja längst, war aber ständig unpässlich. Jetzt aber bin ich wieder gut beisammen«, sagte er. Dabei wischte er sich mit den großen, hageren Händen den Bart trocken. »Ja, ja«, erwiderte Levin. Und ihm graute noch mehr, als seine Lippen beim Küssen spürten, wie trocken der Körper des Bruders war, und er seine großen, sonderbar leuchtenden Augen aus der Nähe sah. Einige Wochen zuvor hatte Levin seinem Bruder geschrieben, nach dem Verkauf jenes kleinen Erbteils, das noch ungeteilt im Haus geblieben war, habe der Bruder jetzt seinen Anteil zu erhalten, rund 2000 Rubel. Nikolai sagte, er sei jetzt hergereist, um dieses Geld zu erhalten und vor allem, um in seinem heimischen Nest zu verweilen, den Boden zu berühren und wie die Recken im Märchen Kraft zu schöpfen für seine bevorstehende Tätigkeit. Trotz seines noch krummeren Rückens, trotz der bei seiner Größe erstaunlichen Hagerkeit, waren seine Bewegungen rasch und ruckhaft, wie sonst auch. Levin brachte ihn in sein Zimmer. Der Bruder kleidete sich besonders sorgfältig um, was früher nie der Fall gewesen war, kämmte seine spärlichen glatten Haare und ging lächelnd in den oberen Stock. Er war freundlichster und heiterster Stimmung, wie er in Levins Erinnerung als Kind oft gewesen war. Er erwähnte sogar Sergei Iwanowitsch ohne Groll. Als er Agafja Michailowna erblickte, scherzte er mit ihr und fragte sie nach alten Dienstboten aus. Die Nachricht vom Tod Parfjon Denisitschs berührte ihn unangenehm. Auf seinem Gesicht malte sich Schrecken, doch gleich hatte er sich wieder gefasst. »Er war auch schon alt«, sagte er und wechselte das Thema. »Ja, nun bleibe ich einen Monat oder zwei bei dir, dann geht es nach Moskau.
Weißt du, Mjachkow hat mir eine Stelle versprochen. Ich trete in Dienst. Jetzt werde ich mein Leben ganz anders einrichten, fuhr er fort. Weißt du, ich habe diese Frau fortgeschickt. Maria Nikolajewna. Wie das, weshalb? Ach, sie ist eine garstige Frau. Hat mir einen Haufen Unannehmlichkeiten bereitet. Aber er erzählte nicht, was das für Unannehmlichkeiten waren. Er konnte nicht sagen, dass er Maria Nikolajewna davongejagt hatte, weil ihr Tee zu dünn war, vor allem aber, weil sie ihn umsorgt hatte wie einen Kranken. Überhaupt möchte ich jetzt mein Leben völlig ändern. Selbstverständlich habe ich Dummheiten gemacht wie alle, wobei das Vermögen am unwichtigsten ist. Ihm traure ich nicht nach. Wenn ich nur gesund bin. Und gesundheitlich bin ich, Gott sei Dank, wieder gut beisammen. Levin hörte zu und dachte nach und konnte sich doch nicht ausdenken, was er sagen sollte. Wahrscheinlich empfand Nikolai das Gleiche. Er fragte nun den Bruder nach seiner Tätigkeit aus, und Levin war froh, von sich sprechen zu können, denn so konnte er ohne Verstellung sprechen. Er berichtete dem Bruder von seinen Plänen und Unternehmungen. Der Bruder hörte zu, interessierte sich aber offenbar nicht dafür. Diese beiden Menschen waren einander so nah und vertraut, dass die kleinste Bewegung, der Ton der Stimme beiden mehr verriet, als man mit Worten sagen kann. Jetzt hatten beide nur einen Gedanken: Nikolais Krankheit und die Nähe seines Todes. Und das erdrückte alles andere. Doch keiner der beiden wagte, davon zu sprechen. Darum brachte alles, was sie auch sagten, nicht zum Ausdruck, was sie bewegte. Alles war Lüge. Noch nie war Levin so froh gewesen, dass sein Abend zu Ende war und die Schlafenszeit kam. Noch nie war er, auch nicht mit Fremden, auch nicht bei offiziellen Visiten, so unnatürlich und unaufrichtig gewesen wie an diesem Abend. Und das Bewusstsein dieser Unnatürlichkeit und die Reue darüber ließ ihn noch unnatürlicher werden. Er hätte am liebsten geweint über seinen geliebten, sterbenden Bruder. Dabei musste er zuhören und zu dem Gespräch beitragen, wie er leben würde. Da es im Haus feucht war und nur ein Zimmer geheizt, ließ Levin den Bruder in seinem Schlafzimmer schlafen, hinter einem Paravent. Der Bruder ging zu Bett, und ob er nun schlief oder nicht, jedenfalls wälzte er sich im Bett wie ein Kranker, hustete, und wenn er sich nicht frei husten konnte, schimpfte er vor sich hin. Manchmal, wenn der Atem schwer ging, sagte er: »Oh mein Gott!« Manchmal, wenn der Schleim ihm die Luft nahm, stieß er verärgert hervor: »Ah, Teufel, nochmal!« Levin schlief lange nicht, horchte auf ihn. Ihm kamen die vielfältigsten Gedanken, aber das Ende aller Gedanken war stets der Tod. Der Tod, das unvermeidliche Ende von allem, stand erstmals mit unwiderstehlicher Macht vor ihm. Und dieser Tod, hier neben ihm, in dem geliebten Bruder, der im Halbschlaf stöhnte und seiner Gewohnheit nach bald Gott, bald den Teufel anrief, ganz gleich wen, war gar nicht so fern, wie ihm das früher vorgekommen war. Er war auch in ihm, das fühlte er. Nicht heute so morgen, nicht morgen so in 30 Jahren, blieb sich das nicht gleich? Aber was das war, dieser unvermeidliche Tod, wusste er nicht. Nicht einmal nachgedacht hatte er je darüber. Vielmehr verstand er nicht daran zu denken und wagte es nicht. »Ich arbeite. Ich möchte etwas schaffen, dabei habe ich vergessen, dass alles ein Ende hat, dass es den Tod gibt.« Er saß im Dunkeln auf dem Bett, zusammengekauert und die Arme um die Knie geschlungen, und mit angehaltenem Atem vor gedanklicher Anspannung dachte er nach. Je mehr er aber das Denken anspannte, desto klarer wurde ihm, dass dem zweifellos so war, dass er es wirklich vergessen, im Leben einen kleinen Umstand übersehen hatte, dass der Tod käme und alles zu Ende wäre, dass es gar nicht lohnte, etwas anzufangen und dass dem nicht abzuhelfen wäre. Ja, es war furchtbar, doch so war es. Aber noch liebe ich ja. Was soll ich jetzt nur tun? Was tun? Fragte er sich verzweifelt. Er zündete eine Kerze an und stand vorsichtig auf, ging zum Spiegel und beschaute sein Gesicht und die Haare. Ja, an den Schläfen gab es graue Haare. Er sperrte den Mund auf. Die Backenzähne wurden allmählich schlecht. Er entblößte seine muskulösen Arme. Ja, Kraft hatte er viel. Aber Nikolai, der dort mit dem Rest seiner Lunge atmete, hatte auch einen gesunden Körper gehabt. und plötzlich fiel ihm ein, wie sie als Kinder gemeinsam schlafen gegangen waren und nur darauf gewartet hatten, dass Fjodor Bogdanitsch die Tür hinter sich zumachte, um sich mit Kissen zu bewerfen und laut zu lachen. Unbändig zu lachen, so dass sogar die Furcht vor Fjodor Bogdanitsch dieses überschwappende, schäumende Lebensglück nicht aufhalten konnte. Und jetzt diese eingefallene, hohle Brust. Und ich, der ich nicht weiß, wozu alles und was aus mir wird. Ah, Teufel nochmal! Was hantierst du herum, was schläfst du nicht?« rief die Stimme des Bruders. »Nur so, ich weiß nicht, Schlaflosigkeit. Und ich habe gut geschlafen. Nicht einmal verschwitzt bin ich. Schau mal, fühle am Hemd. Nicht verschwitzt?« Levin befühlte es, ging wieder hinter den Paravent und löschte die Kerze, schlief aber noch lange nicht. Nun hatte sich ihm gerade ein wenig geklärt, wie er leben sollte, da stand er schon vor einer neuen unlösbaren Frage, dem Tod. Ja, er stirbt. Ja, bis zum Frühjahr ist er tot, ja. Wie helfe ich ihm nur? Was kann ich ihm sagen? Was weiß ich darüber? Ich habe ja sogar vergessen, dass es das gibt. 32. Levin war es vor langem schon aufgefallen, dass Menschen aufgrund deren übermäßiger Nachgiebigkeit und Unterwürfigkeit man sich beklommen fühlt, einem aufgrund übermäßiger Ansprüche und Kritteleien sehr bald unerträglich werden. Er spürte, das würde auch mit seinem Bruder geschehen. Tatsächlich hielt Bruder Nikolais Sanftmut nicht lange vor. Schon ab dem nächsten Morgen war er gereizt und bekrittelte den Bruder eifrig, berührte dabei die wundesten Punkte. Levin fühlte sich schuldig und konnte doch nichts ausrichten. Er spürte, wenn sie sich beide nicht verstellten, sondern offenherzig sprächen, also nur sagten, was sie wirklich dachten und fühlten, so könnten sie einander nur in die Augen schauen und Konstantin würde nur sagen, »Du stirbst, du stirbst, du stirbst.« Und Nikolai würde nur antworten, »Ich weiß, dass ich sterbe, doch ich habe Angst, Angst, Angst.« Und mehr könnten sie nicht sagen, wenn sie denn offenherzig sprechen. Aber so konnte man nun mal nicht leben, und deshalb versuchte Konstantin das zu tun, was er sein Leben lang versucht und nicht fertiggebracht hatte und was seiner Beobachtung nach viele so gut fertigbrachten, ohne dass man gar nicht leben konnte. Er versuchte nicht zu sagen, was er dachte, und spürte andauernd, dass es unaufrichtig klang, dass sein Bruder ihn dabei ertappte und darum gereizt war. Am übernächsten Tag veranlasste Nikolai den Bruder, ihm erneut seinen Plan zu schildern, diesmal jedoch verurteilte er ihn. Und nicht nur das, er vermengte ihn auch absichtlich mit dem Kommunismus. »Du hast bloß einen fremden Gedanken aufgegriffen, ihn aber verunstaltet und willst ihn auf etwas anwenden, worauf er nicht anwendbar ist. Ich sage dir doch, es gibt da keine Gemeinsamkeiten. Diese Leute bestreiten die Berechtigung von Eigentum, Kapital und Vererbbarkeit, während ich das nicht negiere, dieses wichtige Stimulans.« Es war Levin selbst zuwider, dass er solche Wörter gebrauchte. Aber je mehr er aufging in seinem Werk, desto häufiger gebrauchte er unwillkürlich nicht-russische Wörter. »Ich will bloß die Arbeit regulieren.« »Das ist es ja. Du hast einen fremden Gedanken aufgegriffen, alles abgeschnitten, was seine Stärke ausmacht, und möchtest einen nun glauben machen, das sei etwas Neues«, sagte Nikolai und ruckte ärgerlich in seiner Halsbinde. »Aber mein Gedanke hat doch gar nichts gemein mit...« »Dort«, sagte Nikolai Levin mit boshaftem Augenfunkeln und ironischem Lächeln, »dort herrscht wenigstens noch, wie soll ich sagen, betörende geometrische Klarheit und Unanfechtbarkeit. Vielleicht ist es eine Utopie, aber nehmen wir einmal an, es ließe sich mit aller Vergangenheit tabula rasa machen. Es gäbe kein Eigentum, keine Familie, dann ließe sich auch die Arbeit regulieren. Aber davon ist bei dir nichts.« »Weshalb vermengst du das? Ich bin nie Kommunist gewesen. Ich jedoch war es und finde, dass es zwar verfrüht ist, aber vernünftig und eine Zukunft hat, wie das Christentum in den ersten Jahrhunderten. Ich bin lediglich der Ansicht, dass man die Arbeitskraft von naturforscherischem Gesichtspunkt betrachten müsse. Das heißt, sie erforschen, ihre Eigenheiten anerkennen und, das ist doch vollkommen überflüssig, diese Kraft findet je nach ihrer Entwicklungsstufe von allein eine bestimmte Tätigkeitsform. Es gab überall Sklaven, dann Metayer, auch bei uns gibt es Arbeit, Halbpart, gibt es Pacht, gibt es Knechtsarbeit. Also was suchst du? Levin geriet bei diesen Worten auf einmal in Hitze, weil er auf dem Grunde seines Herzens befürchtete, es sei wahr. Wahr sei, dass er zwischen dem Kommunismus und bestimmten Formen die Balance halten wolle und dass dies wohl kaum möglich sei. »Ich suche Mittel, um produktiv zu arbeiten. Für mich wie für den Arbeiter«, entgegnete er hitzig. »Organisieren möchte ich...« »Gar nichts möchtest du organisieren. Du möchtest bloß, wie du dein Leben lang gelebt hast, originell sein. Möchtest zeigen, dass du die Bauern nicht einfach ausbeutest, sondern mit einer Idee.« »Tja, wenn du so denkst, lass mich in Ruhe«, entgegnete Levin. Er spürte, wie der Muskel an seiner linken Wange unaufhaltsam zuckte. »Du hast keine Überzeugungen, hattest sie nie.« Wenn du nur deinen Ehrgeiz stillen kannst. Ja, wunderbar, lass mich in Ruhe. Lass ich dich auch. Ist längst an der Zeit, scher dich zum Teufel. Ich bedauere zutiefst, dass ich hergekommen bin. So sehr Levin sich später auch bemühte, den Bruder zu beruhigen, Nikolai wollte nichts hören. Sagte, sie gingen viel besser auseinander. Und Konstantin sah ein, dass dem Bruder einfach das Leben unerträglich geworden war. Nikolai war schon im Aufbruch begriffen, als Konstantin erneut zu ihm ging und ihn unnatürlich um Entschuldigung bat, falls er ihn irgendwie verletzt haben sollte. »Oh, wie großmütig«, sagte Nikolai und lächelte. »Wenn du recht haben möchtest, kann ich dir dieses Vergnügen verschaffen. Du hast recht. Doch ich fahre trotzdem.« Erst unmittelbar vor der Abfahrt küsste ihn Nikolai und sagte auf einmal mit seltsam ernstem Blick auf den Bruder, »Trotzdem... behalte mich in guter Erinnerung, Kostja.« Und seine Stimme zitterte. Das waren die einzigen Worte, die aufrichtig waren. Levin begriff, dass darunter zu verstehen war, »Du siehst und weißt, dass es schlecht um mich steht, und vielleicht sehen wir uns nicht wieder.« Levin begriff es, und ihm schossen Tränen in die Augen. Er küsste den Bruder noch einmal, konnte ihm aber nichts sagen und wusste auch nicht was. 3 Tage nach der Abreise des Bruders fuhr Levin ins Ausland. Als er in der Eisenbahn Scherbatsky traf, Kittys Cousin, verblüffte Levin ihn sehr durch seinen Trübsinn. »Was hast du?« fragte ihn Scherbatsky. »Ach, nichts. Es gibt wenig Vergnügliches auf der Welt.« »Wieso wenig?« »Fahren wir zusammen nach Paris statt in irgend so ein Mühlhausen. Da siehst du, wie vergnüglich es ist.« »Nein, ich bin am Ende. Zeit, dass ich sterbe.« »Das ist aber ein Ding.« Scherbatsky lachte. »Ich bin gerade erst so weit, dass ich anfange.« »Ach, so habe ich auch vor kurzem noch gedacht. Aber jetzt weiß ich, dass ich bald sterbe.« Levin sagte, was er wahrhaft dachte in dieser letzten Zeit. Er sah in allem nur den Tod oder sein Näherrücken. Umso mehr beschäftigte ihn jedoch die begonnene Unternehmung. Irgendwie musste er ja sein Leben weiterleben, solange der Tod noch nicht kam. Für ihn war nun alles bedeckt von Dunkelheit. Aber gerade infolge dieser Dunkelheit spürte er, dass der einzige Leitfaden in dieser Dunkelheit seine Unternehmung war. Und daran klammerte er sich nun aus letzter Kraft und hielt sich fest. 4. Teil 1 Die Karenins, Mann und Frau, lebten weiterhin im selben Haus, begegneten sich jeden Tag, waren einander aber vollkommen fremd. Alexei Alexandrowitsch hatte es sich zur Regel gemacht, seine Frau jeden Tag zu sehen, damit die Dienstboten keinen Anlass für Vermutungen hätten, vermied es aber, zu Hause zu dinieren. Wronski kam nie in Alexei Alexandrowitschs Haus. Doch Anna sah ihn außerhalb des Hauses, und ihr Mann wusste das. Die Situation war für alle drei qualvoll, und keiner der drei wäre imstande gewesen, auch nur einen Tag die Situation auszuhalten, hätte er nicht erwartet, dass sie sich ändern würde und nur eine vorläufige, unglückselige Erschwernis sei, die vorbeiginge. Alexei Alexandrowitsch erwartete, dass diese Leidenschaft vorbeiginge, wie ja alles vorbeigeht, dass alle das Ganze vergäßen und sein Name unbefleckt bliebe. Anna, von der die Situation abhing und für die sie am qualvollsten war, ertrug sie, weil sie nicht nur erwartete, sondern fest überzeugt war, dass sich sehr bald alles auflösen und klären würde. Sie hatte keinerlei Vorstellung, was die Situation auflösen würde, war aber fest überzeugt, dieses Etwas käme nun sehr bald. Wronski ordnete sich ihr unwillkürlich unter und erwartete ebenfalls, irgendetwas müsse, unabhängig von ihm, alle Erschwernisse klären. In der Wintermitte verlebte Wronski eine sehr unerquickliche Woche. Er war einem ausländischen Prinzen, der nach Petersburg gekommen war, beigesellt worden und musste ihm die Sehenswürdigkeiten von Petersburg zeigen. Wronski selbst machte eine gute Figur. Außerdem beherrschte er die Kunst, sich mit Würde respektvoll zu verhalten und war den Umgang mit solchen Leuten gewöhnt. Darum war er auch dem Prinzen beigesellt worden. Doch kam ihm sein